Connection.
Schöner denken.
Ich auch. Du sitzt gleich im Auto noch.
Ja, wieder. 3 Stunden.
Ja. Hallo, die üblichen Verdächtigen sind immer noch auf Nippon Connection und wir haben uns Solomon's Perjury angeschaut, einen Film in 2 Teilen. Erstmal den ersten Teil, die Anschuldigung, und den zweiten Teil, das Urteil oder die Verhandlung in dem Fall. Ich bin total begeistert. Für Hendrik und mich ist es jetzt der letzte Film auf Nippon Connection. Für mich der total perfekte Abschluss. Ich bin total glücklich damit. Und so direkt nach diesen 2 Teilen habe ich so den Eindruck, ich gebe mal so 12 von 10 Punkten. Vielleicht beruhige ich mich und gebe morgen wieder ein bisschen weniger. Aber das war schon wirklich sehr, sehr gut. Fangen wir doch mal an, wer überhaupt diesen fantastischen Film gemacht hat, oder diese beiden Filme. Der erste Teil mit 121 Minuten, der zweite Teil mit 146 Minuten. Es war wieder mal kein Problem, dass man nicht genug Zeit gehabt hätte, die Geschichte auszufalten. Isuru Narushima ist der Regisseur und das Drehbuch hat Katsuhiko Manabe geschrieben, nach einem Roman von Miyuki Miyabe. Es geht um einen Todesfall an einer Schule. Die Schüler sind alle um die 14 Jahre alt. Es ist ein Kind vom Dach gefallen oder gestoßen worden, das weiß man nicht. Und es wird relativ schnell festgelegt, es handelt sich hierbei um einen Selbstmord. Aber es sind doch einige Dinge offen. Und die Schule, weder die Schule noch die Polizei ist tatsächlich daran interessiert, das alles rückhaltlos sozusagen aufzuklären. Aber eine Mitschülerin fühlt sich da, die auch die Leiche gefunden hat, fühlt sich auch mitverantwortlich und möchte das unbedingt aufklären. Und im ersten Teil geht es tatsächlich darum, diese Aufklärung vorzubereiten gegen alle Widerstände. Und diese Schule wirkt so obrigkeitshörig und so auf den Frieden und auf Untertanengeist und Gehorsam bedacht, dass ich dachte, das erinnert mich an vielleicht eine preußische Schule 1913 oder sowas. Ja, also ganz anders, als wir das jetzt kennen oder aus unserer eigenen Kindheit kennen. Und das ist erstmal der Kampf, nachdem die polizeilichen Ermittlungen unbefriedigend abgeschlossen sind, darum eine Gerichtsverhandlung in der Schule überhaupt möglich zu machen. Und der zweite Teil ist dann tatsächlich die Gerichtsverhandlung. Und bevor ich jetzt nochmal ins Detail gehe, was mir alles so gut gefallen hat, würde ich mal gerne von Hendrik und Harald wissen, wie es Ihnen gefallen hat. Harald, du legst mal los. Du hast noch andere Filme.
Ich habe andere Filme von mir, das stimmt. Also total Begeisterung. Sowohl was die Geschichte, die Regie, die Kameraführung, die Darsteller durch die Bank weg. Einfach toll.
Also es ist wirklich beeindruckend. Es sind ja sehr viele junge Darsteller, die das tragen müssen über so lange Zeit. Und die sind tatsächlich alle durch die Bank großartig, dass es wirklich war. Und es war spannend, oder?
Ja, es ist nicht nur spannend. Es waren nicht nur die Jungen, auch die Älteren. Also die Eltern, die Schauspieler, die Eltern gespielt haben, waren auch klasse. Und man wusste halt, im zweiten Teil konnte man ahnen, wie es ausgehen würde. Aber ganz sicher war man sich da nicht. Wenn man nur den ersten Teil gesehen hat, dann will man lieber wissen, wie es doch ausgeht. Und guckt den zweiten Teil hinten dran gleich. Haben wir Glück gehabt. Weil normalerweise dauert es ja immer länger, bis der zweite Teil rauskommt.
Hendrik, wie fandst du ihn?
Also es lag natürlich der Vergleich da, das mit Penance zu vergleichen, mit dieser 5-teiligen Miniserie mit einem nicht ganz unähnlichen Grundkonzept. Das war letztes Jahr, ja, gesehen hatten. Und diese Besonderheit ist ja hier, dass wirklich die ganzen verantwortlichen Hauptfiguren alle eben in diesem jungen Alter sind und da kann ich mich auch nur anschließen. Also der kriegt von mir schon deswegen eine extrem gute Wertung, weil wie das schauspielerisch umgesetzt ist, war sehr, sehr beeindruckend und das ist für mich auch das wichtigste Kriterium, noch vor allen anderen dramaturgischen Gelungenheiten da. Und es wird auch glaubwürdig, weil das könnte ja irritieren, so dieses Schülergericht, das natürlich überhaupt keine tatsächliche juristische Befugnis hat. Und es wird, das kann ich so sagen, ohne dass es irgendwie tatsächlich spoilert, es wird ja am Anfang, als diese Gerichtsverhandlung zu Beginn des ersten Teils tatsächlich beginnt, wird so ein bisschen nochmal in der Atmosphäre des Saals so aufgenommen, dass die ganzen Leute, die ganzen anderen Mitschüler, die ganzen Eltern, die ganzen Interessierten, die ganzen Lehrer, die da irgendwie involviert sind, die sich natürlich alle diese Gerichtsverhandlung angucken, dass die das am Anfang irgendwie noch nicht so ernst nehmen, oder es ist so das Überspielen von Peinlichkeiten, dass man das wie so ein Theaterstück betrachtet und dann aber sich diese Atmosphäre verdichtet und alle anderen im Saal so nach und nach abgeholt werden, weil sie merken, es geht hier tatsächlich um Dinge, die uns allen um alle betreffen. Und es hat überhaupt nichts zu sagen, dass der Richter, der da oben den Vorsitz führt, ein kleiner, dünner Junge mit einer Riesenbrille ist, der 14 Jahre alt ist. Das hat überhaupt keine Bedeutung mehr, weil es um Themen geht, die über diese Figuren hinauswachsen und bei denen es auch völlig egal ist, ob 14-Jährige das angestoßen haben.
Also das Genre an sich ist ja total dankbar, ob das jetzt Zeuge in der Anklage ist oder die 12 Geschworenen. Also Gerichtsfilme können natürlich Geschichten ganz fantastisch entwickeln, weil sie der Wahrheit Stück für Stück näher kommen. Das ist ja eine ganz feine Dramaturgie, die es dafür gibt. Wir kennen auch alle diese Spielregeln, die dann dieses Schülergericht dann auch übernimmt, mit der Möglichkeit, irgendwelche Einwände zu bringen oder die Erlaubnis, noch Zeugen nachzunominieren. Und am Ende werden die Plädoyers des Staatsanwaltes, beziehungsweise hier der Staatsanwältin und des Verteidigers, gar nicht mehr gebraucht. Die werden praktisch sozusagen vorgezogen als Zeugenaussagen, aber will dem nicht vorgreifen. Ich fand, dass schon die Hinarbeitung zu diesem Verfahren ganz, ganz toll geschildert war. Und es ist dann auch ein Duell mit den Menschen, die es verhindern wollen, mit einigen Lehrern und diesem Mädchen, das sagt, wir können nicht mehr weggucken, wir müssen uns dem zuwenden, was passiert ist. Und wir haben diese Bringschuld, rauszufinden, wer hat da Schuld gehabt und vor allen Dingen die Wahrheit rauszufinden. Das ist noch wichtiger als die Schuldfrage. Ja. Ja, die eigene Verantwortung auf jeden Fall anzunehmen. Und das ist etwas, was sehr, sehr überzeugend rüberkam. Dieses 14-jährige Mädchen wirklich nicht mehr aufzuhalten war. Und das kulminiert in einer Szene in einem Gymnastiksaal, wo sich die Schüler dann entscheiden, dass sie dieses Verfahren durchführen wollen und eine Lehrerin das tatsächlich mit Gewalt verhindern möchte und dieses 14-jährige Mädchen ohrfeigt. Das ist eine so intensive Szene, als dann alle Schüler aufspringen und sich einmischen. Das sind so viele Emotionen, dass ich jetzt noch beim Nacherzählen dieser Szene dick Gänsehaut habe. Und das hat mich beim Gucken im Kinosaal total weggehauen. Und sie schaffen es im Laufe des Films eigentlich immer wieder, solche Szenen aufzubauen. Dieses Duell zwischen dieser 14-jährigen Staatsanwältin und dem 14-jährigen Verteidiger des Angeklagten, das ist so intensiv und gipfelt dann, oder dass zwischendurch die Gefühle so groß werden, dass die eine Zeugin einfach ohnmächtig wird. Ja, da nicht, dass man selbst auch ohnmächtig wird, aber man kann das so sehr nachvollziehen. Also das ist, finde ich, wirklich großartig umgesetzt. Auch das ist, denke ich mal, im Roman wahrscheinlich schon sehr schön aufgebaut, das ist aber auch für den Film sehr gut umgesetzt. Ist es eigentlich so, dass man hier wieder auch eine halbe Stunde hätte sparen können, wenn man mal beide Filme zusammenrechnet?
Nein. Die beiden Filme gehen von Anfang bis zum Ende durch, ohne irgendwelche Längen, finde ich.
Klar hätte man die Neigung verspüren können, bestimmte Dinge zu beschleunigen, weil man ja im europäischen Kino und noch stärker im amerikanischen Kino oft die Geschwindigkeit des Filmes diktiert findet von der Angst des Regisseurs, von dem Gähnen in der fünften Reihe. Und ich finde es eigentlich sehr schön, auch wenn es manchmal für Sitzfleisch hart wird, dass das japanische Kino an der Stelle dem Zuschauer mehr abverlangt. Oder aber, wenn man es anders ausdrücken will, die Gelassenheit findet, der Geschichte den Raum zu geben, die sie braucht. Manchmal ein bisschen mehr Raum, als sie gebraucht hätte. Das ist dann die andere Seite, wenn es nicht gut gelingt. Aber eine Geschichte auszuerzählen, ist bei den Geschichten, die auserzählt werden müssen, natürlich wirklich einfach der einzige Weg, um es gut zu machen. Ich hatte hier so das Gefühl, dass zuletzt für mich so ein paar Dinge offen bleiben. Kann sein, dass ich die so nachher ja auf dem Heimweg dann kapiere, aber da muss ich im Moment jetzt nochmal so nachgrübeln. Aber die eigentliche Geschichtenverstrickung, die findet sich genau dort so wieder abgesetzt mit dem Verlassen dieses Schulgebäudes nach dem Ende dieser Verhandlung, auch durch diese Rahmenhandlung. Denn auch das kann man sagen, weil man es direkt auch zu Anfang erfährt, das Ganze wird in der Rückschau erzählt, als genau dieses Mädchen Jahre, Jahre später als Lehrerin an diese Schule kommt und dann der dortigen Direktorin diese ganze Geschichte, die wohl zur lokalen Legende geworden ist, in der Rückschau erzählt. Ich hätte diese Rahmenhandlung eigentlich nicht gebraucht, die fand ich jetzt persönlich relativ überflüssig. Das war so die Ebene, dass der Film seine eigenen Fußnoten, die man sich denken könnte, auch miterzählt. Das kann einem zu viel sein, aber mich hat es auch überhaupt nicht gestört.
Mich hat es auch nicht gestört, dass der Film lange ist. Ich hätte auch keine halbe Stunde, auch nicht aus beiden zusammen rausgestrichen, weil ich finde, dass der Film diese Zeit nutzt, um die Schuld bei allen zu suchen und zu finden und sich darüber klar zu werden. Also von den beiden Jugendlichen, die sterben, die Eltern, die Polizei, die Fehler macht, die Schule, die Fehler macht, die einzelnen Lehrer, wie sie sich verhalten, was sie richtig und was sie falsch machen, die Schüler, was sie richtig und was sie falsch machen. Und das ist etwas, was, wenn man sich weniger Zeit nimmt, einfach unter den Tisch fällt. Ja? Und das wurde hier dann komplett erzählt und damit gibt es halt so ein richtig, das, was ein Roman halt eigentlich sonst nur bieten kann, hat halt dieser Film dann auch bieten können.
Wobei ich einen Wermutstropfen für mich darin gefunden habe. Es geht ja die ganze Zeit um den Tod dieses Jungen, den man logischerweise, weil der Film mit dessen Tod beginnt, nur noch in Rückblenden etwas kennenlernen kann. Und die Rolle, die er zuletzt am Ende des zweiten Filmes auch für die Auflösung dieser ganzen Geschichte kriegt, die ist insofern nur bedingt gut platziert, als dieser Protagonist oder dieser eher als handelnde Figur, als Motiv für all das eigentlich nicht präsent genug ist. Das wäre, wenn man es, es gibt ja in der Kriminalliteratur, gibt es ja so diese Regel, du darfst die wichtigen Figuren nicht erst 5 Seiten vor Schluss einführen. Und für die Gewichtung, die er am Schluss hat, für die entscheidende Rolle, die er spielt am Schluss, nicht nur als erstes Opfer, sondern auch in anderer Hinsicht, dafür ist er mir am Anfang im ersten Teil schon zu wenig präsent.
Also ich fand ihn schon präsent, habe mir überlegt, warum er immer wieder mit so bestimmten Kernsätzen immer wieder auftaucht. Er ist ja eigentlich nur das Opfer. Also, und dafür kriege ich die Antworten später. Ja, wir geben Punkte, oder?
Ja, es bleibt nur eine Möglichkeit. 10 volle Punkte.
Ich gebe ihm auch 10, aber ich nutze die Gelegenheit anzumerken, ich fand es jetzt ein bisschen problematisch, weil dieser Film nahm ja teil an dem Wettbewerb. Dadurch, dass dieser Film in 2 Sektionen, a 2 Stunden gezeigt wurde, war zwar das Sitzfleisch glücklich, aber man konnte und musste, wenn man so will, auch beide Hälften separat bewerten. Und ich weiß nicht, ob das wirklich so ein guter Gedanke ist, wenn man 2 Hälften, die alleine nicht funktionieren, separat bewertet. Aber ich nutze jetzt die Gelegenheit, um beim zweiten Teil einen kleinen Abstrich zu machen, eben weil mich an der einen Stelle in Bezug auf die Rolle dieses ersten Kindes, das umgekommen ist, das am Schluss nicht ganz zufriedenstellt. Deswegen gebe ich dem ersten 10 und dem zweiten 9.
Also wir haben hier einen netten Festival-Zuschauer getroffen, der über den Film sagte, dass es sich gelohnt hat, hier 3,5 Stunden herzufahren und 3,5 Stunden wieder zurückzufahren für diese Art von Film, für diese Qualität. Deswegen bleibe ich erstmal bei meinen 12 Punkten. Das kann ich in ein paar Wochen noch vielleicht etwas senken, um das auch auszugleichen. Und ja, wir können den Film eigentlich wirklich jedem empfehlen, der irgendwie auf Gerichtsfilme steht und der auf spannende Unterhaltung auf sehr hohem Niveau haben möchte. Ist auch so, dass da der kulturelle Sprung Richtung Japan nicht zu groß ist, auch für uns Europäer nicht. Da ist es eigentlich ein Gewinn und nicht, dass es das Angucken schwieriger machen würde. Also ich könnte mir super vorstellen, wenn Arte sowas kauft und das einfach von 20.15 Uhr ab zeigt, dass das auch erfolgreich sein könnte, würden es den deutschen Zuschauern wünschen. Ich sage vielen Dank. Der Podcast hier ist natürlich wieder unter Creative Commons. Und vielen Dank an der Stelle auch noch an alle bei Nippon Connection, die das möglich machen, dass wir diese tollen Filme sehen können auf so einem schönen und so angenehmen Filmfestival. Vielen Dank. Nippon Connection.